Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Herzlich willkommen, Johannes.
Hallo.
Wir sind beim vierten Podcast inzwischen angekommen.
Ja, mühsam, ein herzliches Eichhörnchen.
Quasi die zweite Staffel in dieser Podcast-Serie, die wir jetzt auch zu zweit durchführen, weil wir haben auch festgestellt, zu zweit hat man viel mehr Interessantes zu erzählen und hat auch viel mehr Meinungen und auch viel mehr Wissen, was da zusammenkommt. Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, also ne, mit zwei Augen wird es dann besser.
Ja, genau. Jeder hat ja eins, genau. Man kann ja mit zwei Augen durch die Kamera gucken, leider. Das wäre auch mal eine neue Erfindung, dass man sagt, es gibt eine Kamera mit zwei Suchern.
Mit Stereo-Sucher.
Stereo-Sucher, ja.
Damit er das räumliche Sehen noch hat.
Ja. Also heute ist unser Thema, ich werde den Kopfhörer jetzt noch ein bisschen auflassen wegen der Audioqualität.
Das sieht ja auch besser aus.
Ah, sieht super professionell aus.
Professionell, ja.
Das Thema heute ist gebrauchte analoge Kameras und es geht darum, wenn du oder wenn wir eine Kamera kaufen wollen, eine analoge, es gibt natürlich Leute, die zum ersten Mal eine analoge Kamera kaufen, weil sie einfach Lust haben, mal auszuprobieren, wie das ist. Es gibt welche, die schon lange fotografieren und sagen, ich will jetzt auch eine analoge haben, ich kenne mich aus mit Fotografie. Und es gibt auch welche, die, wie wir, schon lange analog fotografieren und sich immer mal wieder was Neues dazu kaufen. Das heißt, was Neues, Altes. Kommen wir gleich drauf. Ich will kurz, Disclaimer, wir werden hier einige Markennamen nennen in diesem Podcast, aber einfach um zu erklären, was es alles gibt, auch auf dem Gebrauchtmarkt und auch auf dem Neumarkt. Wir werden nicht gesponsert, auch Pentacon, der volkseigene Betrieb, ist nicht unser Sponsor.
Vielleicht ändert sich das ja noch.
Podcast, für den sozialistischen Podcast. Deswegen, also hier gibt es keine Werbung. Fangen wir mal an.
Aber wir sind offen, ne? Falls uns einer sponsern möchte. Ne?
Wenn der VEB Pentacon zuhört und möchte uns sponsern, dann sind wir natürlich gerne bereit, damit zusammenzuarbeiten.
Nicht, dass er jetzt gesperrt wird bei YouTube. Jetzt,
genau.
Politischer Inhalt.
Ja, wenn du jetzt ganz spontan, wenn dir jemand Geld in die Hand drückt und sagt, kauf dir eine analoge Kamera, was würdest du ganz spontan dir mal versuchen zuzulegen.
Die Frage ist, wie groß der Batzen Geld ist, den du in die Hand legen möchtest. Das wäre vielleicht noch so eine ganz kleine, also wie weit geht denn mein Arm nach unten von dem Bündel, was du mir in die Hand gibst?
Also wir reden jetzt mal schon im Bereich, sagen wir mal so, vielleicht bis 200-300 Euro, jetzt nicht diese ganz teuren Kameras, also gebraucht. Nimm mal an, gebraucht, du hast 300, vielleicht 400 Euro. Was würdest du dir für eine Kamera, ganz spontan jetzt einfach, was fehlt noch? Wo ist noch die Lücke in deiner Sammlung?
Oh, das ist aber schwierig mit Lücken. für 300, 400 Euro? Also ich bin ja nun mal auf der Nikon-Seite. Also ich wäre wahrscheinlich, da ich ja eh dann noch die Objektive habe, ich würde mir wahrscheinlich wieder eine Nikon kaufen. Mhm. Und zwar zwischen 200, 300, 400 Euro. Ja, eine FM2.
So, oh, FM2. Die hatte ich während meinem Studium und das war eine ganz tolle Kamera, muss ich sagen. Ist richtig schön. Hat richtig Spaß gemacht.
Wenn wir einmal dabei sind, wenn wir die Zahl jetzt verdoppeln, so auf 800 gehen, dann wäre es dann wahrscheinlich eher eine Nikon S2, okay. Die Rangefinder von Nikon.
Die Rangefinder, cool. Also es gibt wahnsinnig viel. Also der Gebrauchtmarkt ist riesengroß. Man sieht es übrigens auch, dass jetzt auf den Flohmärkten wieder viel mehr gebrauchte Kameras verkauft werden. Das war vor einigen Jahren, ja, so glaube ich seit der Pandemie, oder kurz davor war das ganz wenig. Das wurden immer weniger Kameras. Ich fand das schon richtig schade, weil ich das immer schön finde, Kameras zu gucken. Und plötzlich sind es wieder ganz viele. Plötzlich sind es wieder ganz viele, weil auch der Markt da ist. Also man sieht auch immer wieder Leute, die einfach rumstöbern. Und das sind jetzt nicht nur die alten Cracks, die sowieso immer nach Kameras gucken, sondern auch viele junge Leute, die überhaupt keine Ahnung von Fotografie haben, die auch nach einer Kamera gucken. Da kommen wir auch gleich noch drauf, wie die rausfinden können, ob so eine Kamera auf dem Flohmarkt überhaupt funktioniert oder nicht. Aber vielleicht, bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich mal zuerst mal den neuen Markt abgrasen. Es gibt ja inzwischen schon wieder neue analoge Kameras. Wir wollen jetzt auch nicht jedes Modell bis ins Detail besprechen. Da gibt es ganz tolle Videos auf YouTube, wo diese Kameras beschrieben werden. Aber wir wollen einfach mal so einen Überblick. Also
wir packen die jetzt aus.
Nein, es gibt das müssen wir erstmal kaufen. Wir wollen einfach einen Überblick geben, was gibt es denn so alles? Und Es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich kaufe lieber was Neues, habe ich Garantie drauf, kann ich zurückbringen, wenn es nicht geht, muss ich mich nicht drum kümmern. Das ist ja eine Möglichkeit. Und was bietet der Markt, der ja inzwischen wieder so ein bisschen mehr analoge Kameras neu produziert? Ja, zum Glück, ja.
Es setzt sich auch immer ein Zeichen.
Ist noch nicht das dabei, was ich brauche, aber es
kommt. Wenn wir da einmal dabei sind, was würdest du denn brauchen wollen, wenn wir mal.
Naja, was ich brauchen wollte, also was ich ganz toll finden würde, wäre eine richtige. Eine mechanische Mittelformatkamera, die muss auch gar nicht viel Luxus haben, die muss keine Belichtungsmessung haben, die muss keine Automatik haben, die muss einfach einen 6x6 oder 6x7 mechanisch belichten können, wo man vielleicht, so ein Hersteller müsste ja nicht mal neue Objektive bauen, man könnte ja eine bauen, die zum Beispiel für Mamiya-Objektive adaptiert werden kann. Oder
die gibt es auch heutzutage noch. Oder Phase One. Na gut, Phase One ist vielleicht wieder ein bisschen arg.
Ja, also
es gibt ja am Markt.
Genau, aber das sind jetzt Neues. Auch keine. Ja, genau. Und da wäre natürlich toll, wenn man da was hätte. Aber schauen wir mal, was gibt es tatsächlich? Du hast dich ein bisschen umgehört und ich habe auch ein paar Videos angeschaut. Es gibt tatsächlich was.
Es gibt tatsächlich was, richtig. Fangen wir doch am besten mit, da wir ja schon ein bisschen traditionstechnisch sind, lass uns doch mit der Rollei 35AF anfangen. Es ist auch so ein bisschen mein Favorit sozusagen, wenn es darum geht, wenn es wirklich was Neues sein soll und mit Garantie, was funktioniert, also ich halte immer nichts davon, jemanden, der jetzt einfach komplett neu ist in der analogen Geschichte, zu sagen, okay, nimm da irgendeine alte Kamera auf dem Flohmarkt. Es gibt immer Dinge, die kannst du auf dem Flohmarkt nicht genau testen. Kommen wir vielleicht nochmal später dazu. Noch, ja. Ich sage dann einfach, okay, gib lieber vielleicht ein paar Euro mehr aus, hol dir was wirklich was Neues, wo du weißt, du kannst dich drauf verlassen, du hast Garantie drauf, es funktioniert. Und du kannst dich einfach darauf erstmal konzentrieren, aufs Fotografieren und damit Bilder machen. Und da finde ich halt die Rollei 35AF sehr gut.
Insbesondere auch die Leute, die vielleicht am Anfang auch noch gar nicht so richtig mit einer vollmechanischen und manuellen Kamera umgehen können, die vielleicht auch noch nicht so richtig Belichtungsmessen können,
ja,
Zeitblende genau, einstellen. Weil die macht es ja selber, die macht Autofokus.
Die kann eigentlich schon ziemlich alles, was eine moderne Kamera kann, nur halt hinten mit quasi Wechselsensor.
Genau, ja.
Nee, und das finde ich halt einfach persönlich besser. Okay, man gibt ein paar Euro mehr aus, aber im Endeffekt bist du halt einfach auf der sicheren Seite. Ja. Du kannst dich darauf verlassen, es funktioniert. Und wenn es halt nicht funktioniert, gehst du in den Laden und schmeißt die Kamera wieder hin.
Also ich habe auch Stimmen gehört und ich gehöre auch ein bisschen dazu. Ich würde mir die jetzt nicht kaufen.
Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Nee, aber auch warum ist ja auch interessant, weil natürlich die mutet so ein bisschen an wie die alte Rollei 35 SL oder wie die hieß damals.
Ich glaube, die
hieß
nur 35. Und glaub, ohne alles.
Genau, nur 35, was ja eine ganz tolle, richtig auch gesuchte Kamera ist, die aber ganz anders funktioniert, die also voll mechanisch ist und manuell und auch sehr viel schwerer und massiver gebaut ist. Und dann gibt es natürlich die Leute, die das noch kennen und die auch schon wissen, wie man manuell fotografiert. So wie ich zum Beispiel würde mir das jetzt nicht kaufen, weil ich natürlich auch mit anderen Kameras...
Ja, du bist ja nur auch kein Anfänger.
Nee, aber es gibt
keiner, der neu drin ist.
Aber genau, und für die Leute, glaube ich, ist es eher nicht. Aber ja, für die Leute, die so ein bisschen unsicher sind, ob sie überhaupt wissen, wie es funktioniert und die einfach mal loslegen wollen. Für die und die auch keinen Bock haben, jetzt von einem Reparaturservice zum nächsten zu rennen, weil die Kamera wieder spinnt.
Ja, ne, was passt das? Also wenn wir dann sagen, okay, du hast ja halt, keine Ahnung, vom Flohmarkt was Günstiges gekauft. Ich möchte nicht billig sagen, sondern einfach günstig. Billig hat es immer ein bisschen schwer behaftet. Und du damit dann keinen Spaß hast, weil irgendeine Zeit nicht läuft oder der Film nicht weiter transportiert wird, etc. Dann verlierst du auch ganz schnell die Lust wieder dran. Und da kannst du dann einfach sagen, okay, die funktioniert. Fertig.
Ne? Aber es gibt nicht nur die Rollei, es gibt ja auch eine Halbformat, heißt das, glaube ich.
Gell? Halbframe, ja.
Halbframe-Kamera, die also praktisch aus einem 35mm Kleinbild zwei Bilder macht, die im Hochformat sind.
Genau, richtig. Pentax 17.
Das ist die Pentax 17. Ja, die lief auch ziemlich durch die Medien, also vor allen Dingen unter Fotografen. Auch quasi mit geteilter
Meinung. Dorf getrieben.
Auch mit sehr geteilter Meinung. Wäre auch nicht
meine... Nicht nur geteiltes Bild, sondern geteilte Meinung.
Ja, genau. Wäre jetzt auch nicht meine Lieblingskamera, aber es ist durchaus eine Kamera für jemanden, der auch gar nicht Bock hat zu sagen, ich muss da jetzt voll einsteigen.
Ja, die nimmt dann auch sehr viel ab, aber sie ist halt deutlich rudimentärer, weil du hast halt bist halt sehr beschränkt mit den Einstellungen.
Stimmt.
Was du halt bei der Rolle nicht bist. Deswegen sage ich halt tendenziell eher die Rolle als die Pentax.
Und du hast 72 Bilder, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, und der andere Nachteil, den ich halt sehe, ist halt, versucht doch mal, also wer schon mal versucht hat, analog 72 Bilder zu machen.
Das ist natürlich also ein Vorteil.
Also auch mal. So ein bisschen.
Eigentlich ist es ein Vorteil, du hast doppelt so viele Bilder, aber du musst erstmal voll.
Die Frage ist genau, ich sehe es als Nachteil, weil ich mir halt sage, du musst 72 Bilder erstmal voll bekommen.
Es ist halt für die, die gerne viel fotografieren.
Das ist.
Für die ist das gut, weil da muss man nicht so oft gut, wechseln. Aber es ist ja schön, dass es auch für jeden was gibt. Also es ist ja nicht eine Kamera für jeden das Richtige. Und deswegen dröseln wir das heute auch so ein bisschen auf. Also das wären so die gerade aktuellen Kameras. Es gibt natürlich auch immer analoge Kameras, da wollen wir gar nicht viel weiter darauf eingehen. Das sind die Instax-Kameras. Die sind ja auch, nicht alle, aber die meisten sind analog.
Ja, genau.
Also analoge Sofortbildkameras.
Richtig. Wir können ja das Namensbashing weitermachen, wenn man da bei Polaroid die Flip 2 Flip. Nee, Flip ist ganz normal. Ist ja relativ neu auch auf dem Markt und ich habe sie selber noch nicht in der Hand gehabt. Ich bin aber auch immer so, dass ich auch immer wieder auf Polaroid zurückfalle, weil es halt einfach irgendwie nochmal was anderes ist. Und
genau.
Ich habe eine etwas ältere Polaroid noch, aber die machen halt auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man so ein bisschen weiß, wie man mit den umzugehen hat. Es ist halt nochmal was ganz Eigenes.
Gibt es da auch neue Kameras? Ja, ich glaube schon.
Ja,
Polaroid-Schild neu.
Nee, genau, die Flip ist halt neu.
Ach, das ist eine neue?
Ja, genau, okay. Die Flip ist eine, die kam erst Anfang des Jahres raus.
Okay.
Ich habe halt einfach noch die Now 2 schlicht und ergreifend, also mit App-Steuerung, also wirklich gut eingebettet. Man kann die gut benutzen.
Ah, super.
Und wie gesagt, das ist halt nochmal was völlig anderes.
Also es gibt im Prinzip dann auch zwei Anbieter im Bereich Sofortbild, das ist auch schön.
Genau, Instax hätten wir ja noch als den großen anderen. Genau,
die Fuji eben und dann Polaroid selber.
Genau.
Da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Die sind meistens relativ einfach zu bedienen, weil man da auch nicht viel einstellen kann in der Regel. Und insofern, ja, ist so wie es ist. Und das Schöne ist halt, dass man die Bilder sofort hat und auf Partys und Hochzeiten ganz beliebt, da kann man auch gleich was draufschreiben im Edding.
Richtig, also Hochzeit ist natürlich bei Instax, machen nun relativ viele Hochzeiten und du kommst eigentlich fast keine Hochzeit drumherum, wo das nicht gemacht wird.
Aber da, wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht so viel weiter drüber sprechen, weil das sind meistens dann auch neue Kameras und das funktioniert dann auch und das ist, geht eigentlich. Gibt es noch andere neue Kameras?
Ja, wir können ja erst noch mal ein bisschen günstiger werden.
Ja.
Es gibt halt die Geschichte bei Lomographie
sozusagen. Lomographie, großes Thema, genau.
Ja, da gibt es ja nun ein Sammelsurium an kuriosen Kameras, welche mit Wasser im Objektiv drin. Man kann farbiges Wasser reinmachen. Es gibt welche, die Panorama-Funktion sozusagen haben, also die den kompletten Film, ich glaube, auf 12 Zentimetern belichten und nicht drauf festnageln. Ja. Mit dem Spokett, also mit den Löchern, also alles vollflächig wirklich belichten. Ja. Dann gibt es die Dianas von ihnen, so wirklich diese Einweg, also nicht Einweg, aber diese ganz, ganz günstige Plastikkamera, wo man eigentlich sagen muss, okay, wenn man da was Ordentliches rauskommt, das ist quasi wie ein Sechser im Lotto. gibt aber auch eine Fotografin, ich habe leider den Namen jetzt nicht im Kopf, die alle ihre Bilder mit einer Diana gemacht hat.
Okay.
Und da wirklich sehr, sehr gute und ansehnliche Bilder rausgekommen sind, weil die gibt es halt nicht nur in 35, sondern auch in Mittelformat.
Genau.
Und das ist dann quasi diese Abteilung, die wir da nochmal abholen könnten.
Also bei mir laufen die immer so ein bisschen unter Fun- und Experimentalkameras.
Das ist ja nicht schlimm.
Aber man kann durchaus, einfach so, um es mal ein bisschen einzuordnen. Und günstig eben auch, ja.
Ja, es geht halt bei 50 Euro los und geht dann halt auch, ich glaube, bis 300, sowas in der Richtung für die Panoramakamera, die halt diesen Schwenkobjektiv.
Aber dann sind wir auch schon relativ fast am Ende mit neu hergestellten Kameras.
Zumindest bei, was wir uns jetzt so rausgepickt haben.
Das, was man sich auch leisten kann.
Okay, kommen wir also jetzt zu der Sparte, die wir uns nicht mehr leisten können. Genau. Oder wollen, je nachdem. Ja.
Also es gibt natürlich, der Vollständigkeit halber, es gibt eine Leica-analoge Kamera, die man neu kaufen kann.
Die M6, genau, wurde ja neu aufgelegt.
Und etwas mysteriös, es gibt wohl eine mit Rollei belabelt, also Rollei Flex Kamera, die HY6, wo ich aber jetzt gar nicht so richtig rausfinden konnte, aktuell, ob die aktuell noch produziert, also die wurde 2015, gab es die noch, 2017, glaube ich, gab es die auch noch.
Es sieht auf jeden Fall sehr spacig aus, also sie ist halt modern. Wirklich, sie ist halt modern. Es ist
eine neue Kamera, eine neue Mittelformat bis 6x6, glaube ich, ist ja eine tolle Sache, eigentlich das, was ich mir so gewünscht habe, wenn man und sich den Preis anguckt. Benutzen,
also digital halt, genau. Und analog, muss genau, man dazu genau. sagen.
Aber es, also wie ich das jetzt in Erinnerung habe, kann sein, dass ich mich täusche, aber es liegt das Gehäuse bei ungefähr 7.000 Euro. Da bin ich dann erstmal raus.
Genau, also wer Näheres wissen möchte, muss halt wirklich bei eBay
aber
mal schauen.
Einfach nur, das gibt es.
Ja.
Und dann sind wir aber auch eigentlich schon fast am Ende der Fahnenstange. Sicher haben wir so das eine oder andere kleinere Projekt vielleicht, die mal aufpoppen und dann auch wieder weg sind, übersehen. Es gibt ja immer so Quickstarter-Sachen, die aber dann...
Ja, natürlich, es gibt ja, man muss ja dazu sagen, es gibt ja immer wieder neue Kameras und ja, wir können natürlich nicht jetzt alle abholen.
Nee.
Also wir haben uns ein paar rausgesucht und können einfach sagen, okay, das wäre halt durchaus etwas.
Aber dann doch relativ überschaubar. Also wer eine neue analoge Kamera möchte, natürlich haben wir jetzt die Großbild nicht abgeholt. Intrepid, dann gibt es den chinesischen, die Charmony.
Richtig.
Also es gibt da auch, bei Großbild gibt es natürlich einige Hersteller jetzt, die neue Kameras.
Aber das ist halt natürlich auch dann auch wieder ein ganz anderer, das also hinterher der Aufwand auch. Also es ist jetzt nicht so, dass du da, also ich kenne jetzt die wenigsten, die jetzt mit analog anfangen und sagen, okay, ich brauche gleich 4x5 oder
8x10. Aber gibt es, wenn Interesse da ist, gibt es einfach mal, nachschauen im Internet. Auch die kriegt man neu und auch teilweise ganz günstig.
Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, das sind halt immer nur die Kameras.
Die sind ohne Objektiv.
Genau, richtig.
Und neue Objektive gibt es, glaube ich, gar nicht.
Doch, diese was du meintest, diese Interpret aus Großbritannien.
Die brauchen keine Objektive.
Doch, die haben sogar einen mit elektronischem Verschluss.
Echt, tatsächlich.
Gekickt, stort hat.
Ah ja. Also und, in der Regel also muss man
es aber, gibt auch bei denen, wie gesagt, man konnte es quasi auf Kickstarter quasi fördern. Sie haben wohl auch das Geld zusammenbekommen. Ich habe jetzt noch keinen, habe ich es noch nicht in der Hand gehabt, aber ich weiß,
dass sie das produziert dann irgendein Objektivhersteller,
nämlich ich glaube sogar, die arbeiten sogar mit Schneider-Kreuznach zusammen. Oh. Also durchaus mit Know-how dahinter. Wir könnten uns ja damit mal beschäftigen, ob es da
noch. Aber da wird es schwierig. Auf jeden Fall ist es nicht ganz und so einfach.
Teuer.
Objektive, genau. Und man muss auch Geld in die Hand nehmen. Ein 150er Mittelformat für 4,5 Inch, das ist somit das günstigste, was man so kriegen kann. Da liegt man halt auch bei einigen 100 Euro bei so einem
Objektiv. Ich wollte gerade sagen, und da ist halt immer die Frage, ob man das dann zum Ausprobieren mal eben möchte.
Ja, genau.
Aber der Faktor zum Mitnehmen ist halt auch schwierig.
Aber wir haben es erwähnt und es gibt es auch, auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt kommen wir zu dem ganz großen Markt und der ist wirklich riesig von alten analogen Kameras. Ich glaube, das ist auch noch ein Grund, warum sich Hersteller noch nicht so richtig an richtig seriöse Kleinbild- oder Mittelformatkameras rantrauen, weil es einfach noch so wahnsinnig viele Gebrauchte gibt, die noch funktionieren.
Ja, das stimmt.
Da müsste man schon sehr stark dagegen ankämpfen, auch marketingtechnisch.
Ja, es ist halt schwierig. Also das Problem hat ja Pentax auch gehabt und auch Rollei hat das Problem gehabt. Schlicht und ergreifend, als sie auf den Markt kamen mit den Preisen, dass viele gesagt haben, ja für was? Ich bekomme es günstiger, einfach alt und es funktioniert trotzdem. Genau. Inflationsbereinigt etc. Müssen wir nicht drüber reden, aber das ist natürlich ein Problem bei neuen Kameras. Aber
bevor wir jetzt zu den Kleinbildkameras kommen, was ja der größte Markt ist, wo auch die meisten Einsteiger erstmal drauf gehen, ist ja klar, macht doch am meisten Sinn.
Ist ja auch der Markt, der
vielleicht ganz
massiv
kurz,
groß ist.
Genau, der ist auch massiv groß und da kommen wir gleich noch ausführlich drauf. Vielleicht noch ein ganz kurzer Abstecher zum Mittelformat, zum Analogen. Und da gibt es ja sehr viele Kameras auf dem Gebrauchtmarkt, weil in den 60er bis 80er Jahren wurden natürlich extrem viele verschiedene Kameras von verschiedenen Herstellern auch produziert. Einfach mal um zu nennen, also Rollei, was wir schon hatten, Hasselblad natürlich, dann Mamiya, dann gab es japanische, habe ich jetzt den Namen vergessen noch, Ist auch egal. Was hatten wir noch für Herrscher? Yashica hat zweiäugige gebaut. Yashica
hat zweiäugige gemacht, genau.
Mamiya hat beides gemacht, zweiäugige und
einäugige,
also Spiegelreflexkameras. Ja, wahrscheinlich habe ich ganz viele vergessen.
Es gibt gar ganz, ganz früher.
Ja, es gibt ganz, ganz viele. Ja, es gibt auch, glaube ich, Zeiss.
Zeiss, Pentagon 6 sozusagen.
Oder eben das, was du schon letztes Mal mitgebracht hattest, sind ja diese alten Balgen-Klappkameras. Ja,
genau, richtig. Das war halt eine AFGA.
Genau, und das sind dann eben Mittelformat,
genau,
die aber völlig mechanisch sind, wo man auch nicht durchs Objektiv schaut. Und
genau, man hat also nur ein Fenster sozusagen, hat in der Regel, da ist ein 75 mm 2.8 dran, genau. Was auf Mittelformat natürlich toll ist.
Also sind die, wo man praktisch von der aufklappt, genau. Dann kommt der Balken mit
dem Objektiv raus. Dann kommt der Balken rausgefahren.
Und die 6x6?
6x6.
Gibt es auch 6x7, 6x9 solche Kameras? Nicht von dem Hersteller, aber von anderen.
Genau, von anderen Herstellern.
Und wer da einsteigen will und will nicht viel ausgeben und will sagen, ich mache jetzt einfach mal einen Rollfilm, warum nicht? Dann kann man so ein
Ding auch. Ja, natürlich. Und das Gute ist, gerade die AFGAs sind halt völlig underrated sozusagen. Die sind also bei eBay oder so 30 €. Und dann hat man so ein Ding und ein sehr, sehr gutes Objektiv. Wir haben einen Zentralverschluss. In der Regel funktioniert der, auch noch nach so vielen Jahren. Und es geht halt eigentlich nichts dran kaputt, außer eventuell der Balken. Aber das kann man ja sich anschauen.
Das sind ja nicht mal Zahnräder hinten drin für den Transport, sondern das ist einfach nur so von Hand.
Ja, genau. Du drehst halt quasi, also das Zahnrad ist deine Hand.
Das Einzige, was ich wirklich testen würde, wenn ich sowas kaufe, ist, ob der Verschluss geht.
Genau.
Das ist halt oft das Hauptding, das immer verharzt.
Das ist richtig. Gibt es aber auch einen kleinen Trick, man könnte, aber ohne Gewehr, 50 Grad Ofen, halbe Stunde drin lassen, kann Wunder wirken.
Oder zwei Wochen in Olivenöl einlegen, dann ist es geölt.
Hat auch dann so einen netten Ton drauf.
Genau. Nee, also das wär klar. Also Mittelformat, ich glaube, können wir abhaken damit. Mittelformat kauft man auch nicht auf dem Flohmarkt in der Regel. Ach so, Pentagon-Kameras haben wir natürlich
Pentagon, vergessen. Pentagon, wenn man Glück hat, findet man nochmal.
Kiew gibt es.
Kiew. Ja, Kiew ist aber so ein bisschen heikles Thema. In der Regel laufen die nicht gut, die haben quasi immer irgendwie.
Ich habe schon gehört, man kauft immer zwei oder drei und baut dann eine.
Ich wollte gerade sagen, man macht eigentlich aus mehreren macht man dann eine funktionierende. Genau. Das Problem ist, dass eigentlich immer die gleichen Teile kaputt gehen. Das heißt also, da ist ein bisschen. Haben Tuchverschluss und das ist eine, also auf 6x6 Tuchverschluss, was auch die Pentagon 6 hat. Das ist so ein bisschen die Achillessehne.
Pentax 6x7, ganz berühmte Kamera.
Pentax 6x7 findest du aber war in der Regel.
Das sind richtig teuer. Nee, auf dem Flohmarkt.
Gar nicht. Also ich habe noch keine. Also ich habe noch
kann man, gefunden. Also wer Mittelformat sucht, da würde ich auch wirklich dazu raten, die in einem Fachgeschäft gebraucht zu kaufen. Da hast du meistens ein halbes Jahr oder ein Jahr Garantie drauf.
Genau, wenn man so normal auch bei eBay kauft,
weil das über den
Händler ein Jahr.
Weil es sind dann auch andere Preise. Also so eine gute Mittelformat kriegst du meistens nicht unter 1.000 €. Vielleicht mal 900, 800, aber
ja, genau.
Meistens
sowas,
über 1.000.
Sowas in der Richtung.
Genau.
Und da muss man halt auch immer gucken, ist ein Objektiv dabei, ist kein Objektiv dabei.
Genau.
Bei der Pentagon ist es halt so, bei der Pentax 6x7 ist halt so, die hat den Verschluss in der Kamera. Das ist das, je nachdem, wie man das sieht, das Gute oder das Schlechte dran. Das heißt, die Objektive sind tendenziell ein bisschen günstiger als zum Beispiel jetzt bei einer Mamiya, wo halt der Zentralverschluss drin sitzt und deswegen die in der Regel teurer sind. Und bei das Schöne ist, viele Hochzeitsfotografen, die so ein bisschen analog unterwegs sind, haben diese Pentax 6x7 mit diesen 105 2.8.
Da gibt es aber auch die Pentax 4,5x6 mit dem 1,9er 80 mm. Das ist ein ganz berühmtes, oder 1,7, ich weiß nicht, das ist ein ganz berühmtes.
Eine krumme Zahl.
Ein ziemlich krasses Objektiv mit ziemlich Lichtstärke und tollem Bokeh.
Ja, natürlich.
Also
wir haben gerade sehr viel Zahlen rum.
Naja, ist auch egal. Es gibt tolle Kameras, aber ich denke, wer anfangen will mit Analog, der muss nicht unbedingt ins Mittelformat einsteigen. Viel günstiger, einfacher und auch kompatibler ist wahrscheinlich Kleinbild.
Ja,
da zahlt man nicht viel, da kriegt man die Filme überall, da kann man auch viele Objektive sogar auf dem Flohmarkt günstig kriegen, je nachdem, was man für eine kauft. Kommen wir gleich
noch
mal drauf. Genau. Aber auch bei Kleinbild, also wir wollen jetzt noch zwei Sachen beleuchten. Wir gehen mal so ein bisschen durch, was es an Kleinbild gibt. Jetzt nicht jedes Modell, aber es gibt Unterschiede. Also Unterschiede zum Beispiel darin, sind die mechanisch, sind die elektronisch, haben die eine Automatik, haben die einen Autofokus oder alles nicht. Da gibt es schon Unterschiede, wo man genau hingucken sollte, was man für sich braucht. Da gehen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und dann eben auch, was haben die für Objektive und für Objektivverschlüsse, für Bajonettanschlüsse oder Schraubverschluss. Wo kriege ich Objektive günstig? Und weil die Kameras sind eigentlich in der Regel alle relativ günstig, wenn man nicht auf die großen Marken setzt.
Genau.
Da kommen wir auch gleich noch drauf.
Genau, das ist richtig.
Ja, was gibt es denn so alles? Auf was sollte man denn generell achten? Weil es gibt ja Kameras von den frühen, sagen wir mal 60ern, wahrscheinlich gibt es auch noch ältere, bis hin, also die voll mechanisch funktioniert haben, keine Batterie drin, kein Belichtungsmesser, keine Automatik, kein Autofokus, voll genau. Mechanisch.
Richtig, das ist ja dann, genau, das ist ja dann so meine Sparte, wo ich halt sage, wenn man was möchte, genau. Am besten komplett ohne Elektronik.
Genau, also das ist ganz klar, das ist auch keine Wertung, sondern
wer das möchte, nimmt das.
Dann kamen so die ersten Belichtungsmessungen, wo man von Hand nachführen musste, die Nachführmessung, also da hat so ein Zeiger angezeigt.
Genau, den hat.
Und ich konnte einfach so lange drehen, bis der Zeiger in der Mitte war. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man nicht genau weiß, wie es funktioniert.
Ist richtig. Das Problem da halt ist eigentlich, dass halt diese Selenzellen, die ganz oft verwendet werden, halt altern, gerade wenn die halt nicht
in der Verpackung. Kannst du knicken, ja.
Genau, und das ist halt das Problem dran, du siehst es halt in dem Moment nicht. Also wenn dir irgendwas anzeigt, dann gehst du davon aus, das passt, aber das
muss halt nicht sein. Nee, also Selenzellen, nochmal zur Erläuterung, das sind dann vorne an der Kamera, also wie so ein Fenster mit solchen Wellen drauf, so ein komisches Fenster.
Ja, genau, da spielt dann auch so kleine Bubbles sozusagen.
Bubbles, genau
so
Bubbles. Richtig. Das sind Selenzellen und die Selenzellen, die altern und dann stimmen die nicht mehr. Manche kann man nachkalibrieren oder nachkalibrieren lassen, aber da würde ich die Finger von lassen. Oder man kann die Kameras benutzen, aber dann eben nicht die Belichtung.
Richtig, komme gleich nochmal drauf, weil ganz oft dann halt auch diese, muss man ein bisschen aufpassen, diese Quecksilber-Zink-Batterien genommen wurden und die haben eine andere Spannung wie die Batterien, ja, die man heutzutage kauft. Und wenn man halt neue heutzutage Batterien dann reinmacht, dann stimmt der Belichtungsmesser von vornherein schon nicht, weil er eine andere Spannung hat. Ja. Also die müssen da ein bisschen aufpassen, deswegen sage ich,
alles nicht.
Aber es gab wenn es ja, nicht eingebaut ist, kann es nicht kaputt gehen.
Aber es gab ja dann später auch Kameras mit normalen, also mit das sind wahrscheinlich Fototransistoren oder Fotodioden, die das gemessen haben. Die sind auch langzeitstabiler.
Das stimmt.
Aber auch da, gut, dass du es vorhin gesagt hast, würde ich gucken, ob die Kamera, ob es für die Batterien gibt, weil es gibt auch bei denen welche mit diesen Quecksilberbatterien, die man heute nicht mehr bekommt, und man bekommt Ersatzbatterien, die richtig teuer sind dafür.
Ja,
da würde ich dann lieber vorher gucken, ob es eine Kamera gibt, die normale Knopfzellenbatterien oder eben sogar AAA oder sowas Batterien nehmen. Da hat man es wesentlich leichter, als wenn man solche Spezial.
Richtig, aber lass uns doch mal noch ein paar Namen droppen, genau, damit die Leute wissen, was sie jetzt demnächst kaufen. Ich könnte ja gleich mal anfangen, ich schmeiß mal mein gutes ostdeutsches Produkt hinein, weil ich auch aus dem Osten bin. Ich würde halt empfehlen, sucht nach einer Praktika, eine LTL, also so bis in die 70er, hat den Vorteil, da ist quasi nichts dran, was kaputt gehen kann. Ihr habt kein Belichtungsmesser, ihr habt nichts, was kaputt gehen kann. Ihr habt den Vorteil, wenn ihr die frühen bis in die 70er die LT1 kauft sozusagen, gab auch nochmal eine LT2. Ihr habt den Vorteil, ihr habt keinen Tuchverschluss drin, sondern ihr habt einen Lamellenverschluss drin aus Metall. Der geht nicht kaputt in der Regel. So ein Tuchverschluss leidet halt auch. Und der nächste Vorteil ist, die werden euch hinterhergeworfen. Müsst aufpassen, wenn ihr die an den Kopf kriegt, dann habt ihr eine Verletzung, aber die Kamera ist noch ganz, weil ist auch wie gebaut wie ein Panzer und ist auch so schwer wie ein Panzer. Nächster Vorteil ist M42-Gewinde, das heißt, wir haben keine Ahnung, wie viele Tausende von Objektiven, von extrem günstig bis wirklich sehr teuer und sehr, sehr gut. Eigentlich alles auch auf dem Flohmarkt zur Auswahl, weil das halt einfach so ein absolutes
Standard. Und die müssen dann auch gar nicht von Praktika sein, die Objektive.
Genau, richtig. Es reicht halt M42 und damit hat, weil irgendwie jeder Kamerahersteller irgendwann mal ein M42-Gewinde gemacht hat. Und Nikon nicht. Das war dann eher die 38 von Leica. Aber Schraubgewinde hatten sie irgendwie alle mal in irgendeiner Art und Weise mal auf den Markt geschmissen. Und von daher ist das die massiv groß, was da das Angebot angeht und günstig halt.
Ja. Und da, genau, wenn wir schon von günstig sprechen, ich meine, es gibt natürlich, es gab von Zeiss Icon Kameras in dem Bereich. Es gab, glaube ich, auch, es gibt Nikons, die absolut mechanisch laufen.
Richtig.
Und da vielleicht nochmal so ein Tipp von mir. Es ist natürlich schön, wenn man Markennamen liebt und wenn man gerne Nikon, Leica oder irgendwie sowas auf seiner Kamera oder Canon stehen haben möchte. Man kann aber Kameras zu absolut Top-Qualität auch von, in Anführungszeichen, No-Names wie Revue oder Post kaufen. Ich habe zum Beispiel hier, ich habe hier eine Post-Kamera.
Ich schnappe mir mal das Pendant dazu,
genau.
Sozusagen.
Ich habe hier eine Post-Kamera, die ist voll mechanisch, nur der Belichtungsmesser, der benötigt Knopfzellen, Standard-Knopfzellen. Und Revue zum Beispiel hat auch sehr viele Praktikas verkauft, die heißen dann Revue.
Genau, richtig. Also eigentlich, wie gesagt, läuft das alles unter Pentacon. Also Pentacon hat das alles dann untereinander genau verschlüsselt. Und
diese Post-Kamera zum Beispiel, das ist eine Fuji-Kamera, das ist eine Fuji-K. Und zwar haben wir hier mal eine, oder halt's mal.
Ich halte
es. Das ist jetzt eine, also leider im Podcast können Sie es nicht sehen, aber auf YouTube. Die Fuji-Kamera, also Fuji-Kameras von sehr hoher Qualität, wurden auch unter dem Namen Post zum Beispiel verkauft. Also wir auch keine Werbung, sondern einfach als Beispiel. Und so kann man solche Post- oder Revue-Kameras, die werden unheimlich günstig gehandelt, weil die eben nicht diese Marken draufstehen haben, aber im Prinzip Marken drin sind. Und da kann man teilweise, diese Kamera hier zum Beispiel ist so gut wie neuwertig, die wurde wahrscheinlich nie so richtig benutzt. Und was habe ich bezahlt? Ich glaube 30 Euro oder sowas. Also das lohnt sich, wenn man jetzt nicht ein Fetischist ist von speziellen Markennamen. Natürlich gibt es auch die Markenkameras, da zahlt man dann aber immer ein bisschen mehr und das muss aber nicht heißen, dass die dementsprechend auch besser sind.
Weißt du noch, was du für die Fuji-Kamera bezahlt hast?
Ich glaube 70 oder 80.
Das ist dann schon auch mal ein Unterschied, obwohl es eigentlich
weil es Fuji-Kamera ist.
Ja, genau. Das,
okay. Und die Post 30
Euro. Genau, richtig. So, jetzt haben wir ja die Kameras schon in der Hand. Sag mal, was, auf was könnte man denn...
Ich mache nochmal einen Deckel. Macht nichts. Ja, vielleicht...
Auf was achten wir denn?
Ja, machen wir gleich. Ich wollte nochmal kurz weitergehen. Es kommen ja dann auch die Kameras, zum Beispiel deine, das ist ja ein etwas neueres Modell als das hier, die du hier in der Hand hast, die Fujika. Die hat sogar verschiedene Belichtungsautomatiken, die man einstellen kann.
Ja,
genau. Das heißt... Für Anfänger vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man auch mit Automatik fotografieren kann oder zum Beispiel die Canon i1, die hier unten steht, die hat auch eine Belichtungsautomatik. Wenn man noch nicht so sicher ist mit...
Die Leute im Video haben wieder Glück.
Mit Handbelichtungsmesser oder mit dem manuellen Einstellen der Belichtung. Das ist ja nicht so einfach am Anfang, muss man sich auch erst reinarbeiten. Dann gibt es eben dann anschließend an diese mechanischen Kameras, die eben... teilmechanisch sind, die aber schon Automatiken haben, wo man mit Automatik fotografieren kann. Noch später kamen dann, da habe ich auch ein Beispiel hier, Kameras sogar schon mit Autofokus. Also es gibt analoge Kameras mit Autofokus. Das hier ist zum Beispiel, also auch nur als Beispiel, eine Nikon F90X. Da gibt es aber auch schon, und die kriegt man auch unheimlich günstig, die ist mit voll, wenn man möchte, mit Automatik, Belichtungsautomatik, mit Motor zum Vorspulen des Filmes und mit Autofokus.
Genau, und da ist halt vielleicht erwähnt, nicht die teuren F5 und F100 und so auch, kaufen, genau, ja. Weil die gleiche Mechanik eigentlich auch in den kleineren Kameras drin ist. Wesentlicher Unterschied bei Nikon war immer Serienbildgeschwindigkeit.
Dann konnte man bei den teuren, kann man den Sucher austauschen?
Genau, und man kann halt bei den teuren Modellen ganz oft den Sucher austauschen und sich den Sucher halt einstellen, braucht man eigentlich nicht.
Dioptrien, das hätte ich hier brauchen
können. Okay, Dioptrien. aber die Mechanik und alles ist das gleiche wie aus den großen Modellen. Das ist das Schöne bei Nikon, dass das einfach nach unten durchgereicht
ist. Also ich habe mehrere davon und die funktionieren wie neu eigentlich, wie neu.
Obwohl und die auch die sind halt 30 Jahre alt. Ne?
Die sind das aus den 80ern.
Und dann sind es sogar schon 40.
Ja, so Ende 80er irgendwie, genau. Also da gibt es wirklich auch alles. Also das ist jetzt mal so die Bandbreite, die man bekommen kann. Und das sind alles Kameras, die man jetzt, also das, was wir jetzt hier so gezeigt haben, was unter 100 Euro zu haben ist. Und jetzt kommt eben die Frage, wenn ich jetzt mir bei irgendeinem Online Secondhand Plattform, Händler, keine Namen nennen, bla,
ja,
eine Kamera kaufen oder eben auf dem Flohmarkt Und ich bin jetzt nicht der ausgebildete Kamerareparaturservice, was ja die meisten von uns wahrscheinlich nicht sind.
Dann rufst du uns an.
Dann bitte nicht uns anrufen, wir haben auch noch andere Sachen. Nein, natürlich kann man sich jemanden mitnehmen, der so ein bisschen sich mit Kameras auskennt, was ja schon gar nicht schlecht ist.
Das wäre eine Möglichkeit.
Aber wir werden jetzt mal so ein bisschen darauf zurückkommen, wie kann ich denn selber gucken, ob so eine Kamera funktioniert oder worauf sollte ich denn achten? Und ich bin ja gerne auf Flohmärkten unterwegs und gucke auch immer so, was an Kameras gibt, obwohl ich eigentlich keine mehr brauche.
Aber kann man nie genug haben.
Ich gucke also mir die bitte. Gerne an. Und da stehen dann halt oft auch junge Leute, aber auch ältere Leute, die so ganz fasziniert diese analogen Kameras haben, so cool, so mit Film und so, finde ich ja super toll. Und dann ist der erste Blick immer, ist es jetzt, was steht da drauf? Steht da jetzt Nikon? Mamiya ist auch ganz beliebt bei jungen Leuten, Mamiya. Ja. Weil viele Hipster haben so Mamiya auch umhängen. Und Mamiya, irgendwie zieht Mamiya magisch an, der Name. Oder eben auch Nikon oder Canon, aber Mamiya ist irgendwie so im Trend.
Ja, gerade. Hasselblatt ja auch, aber das kriegt man halt auch.
Die kriegst du auf dem Flohmarkt nicht, ja, so. Kriegst du halt nicht so. Genau. Und die Mamiya, die sind auch meistens nicht so teuer, aber bei dem Preis im Vergleich zum Beispiel zu dem Porsche wesentlich schlechter im Zustand beim gleichen Preis.
Ja,
und die Leute richtig. Gucken halt dann auf, gucken vielleicht nochmal durch, ja, man sieht was und so, kaufe ich.
Schon mal gut. Wenn man durchguckt und was sieht, dann ist erstmal.
Das Display funktioniert.
Auf jeden Fall funktioniert der Sucher schon mal. Das ist ja, es ist ja schon mal ein echtes Indiz. Wenn man durch den Sucher guckt und halt nur noch Staub sieht, dann vielleicht doch liegen lassen.
Und wenn ich das dann so sehe, dann sage ich mir, darf ich die mal kurz angucken, weil ich schaue mal, ob alles funktioniert. Und in vielen Fällen sind die Kameras einfach überhaupt nicht funktionsfähig. Und da können wir jetzt vielleicht mal kurz drauf eingehen. Was kann man denn alles prüfen? Also ich würde zum Beispiel empfehlen, wenn man schon ungefähr weiß, was man für eine Kamera will, nehmt euch Batterien mit, die in diese Kamera passen, weil oftmals sind die Batterien leer oder ist gar keine drin und dann könnt ihr sie auch nicht richtig testen.
Genau, und ihr könnt natürlich auch gucken, ist eine Batterie mal ausgelaufen, weil ist eine Batterie ausgelaufen, auf jeden Fall Finger weg, weil da ist in der Regel auch irgendwo in die Kamera irgendwas reingelaufen, was da nicht reingehört und dass das dann noch wirklich funktioniert. Spätestens vielleicht funktioniert sie noch mit einem Film oder so und dann kann auch vorbei sein. Deswegen, wenn da irgendwas ausgelaufen ist, Finger weg.
Nach dem ersten Durchgucken immer hinten aufmachen. Meistens zieht man an dem Rückspulrad hinten aufmachen und da sieht man dann schon, ob hier irgendwas verbeult, ob der Verschluss, das ist hier in diesem rechteckigen Kästchen, der Verschluss, der eben öffnet und schließt, ob da jemand schon mal mit Fingern rein war und der irgendwie verbeult ist oder kaputt ist, dann Finger weg davon. Und dann kann man natürlich, übrigens, man sieht sehr schön, wie abgenutzt eine Kamera ist oder wie viel Filme durch sind.
Ich wollte das nämlich auch gerade sagen, deswegen habe ich gerade mal geschaut.
Für die, die es jetzt nicht sehen, es gibt neben dem Verschluss so silberne Bahnen, die den Film,
die Leitbahnen, die
führen den Film auf einer exakten Ebene. Und wenn die stark verkratzt sind, dann ist da schon ziemlich viel Film durchgelaufen. Bei der Kamera sehen die aus wie neu. Das heißt, die Kamera wurde fast gar nicht benutzt. Also es ist fast eine neuwertige Kamera. Und dann unbedingt auslösen, gucken, ob der Verschluss funktioniert, spannen, gucken, ob der Transportmechanismus, der den Film hinten weiter transportiert, ob der auch mitgeht, das ist
genau, oft der Fall. Das ist da auf der rechten Seite, für die, die jetzt nicht das Video
haben. Die es nicht sehen, auf der rechten Seite der Kamera sind so Zahnräder, die den Film aufspulen. Und die gehen manchmal nicht mit. Wenn ich also aufziehe hier, dann muss ich das Zahnrad hier drehen. Und wenn es das nicht tut oder wenn der Verschluss nicht richtig spannt, Finger weg.
Was ich noch gleich noch ergänzen wollte, ist, ihr habt auch mal eine Druckplatte, auf, ja, nämlich Druckplatte. Da, wo ihr quasi aufmacht.
Auf dem Deckel, ja.
Richtig, genau. Da gucken, dass da auch Spannung drauf ist, weil es ist nichts bescheidener, als wenn die Feder nämlich ausgenuddelt ist und der Film nicht plan aufliegt. Das heißt, ihr bekommt, wir wollen ja auch schöne Fotos machen, aber Problem ist halt, es stimmt die Ebene nicht mehr, wo der Film liegt. Das ist dann sehr ärgerlich, weil das ist auch etwas, was man ganz oft erst nach dem ersten Film feststellt. Man kann es einfach umgehen, indem man es einfach mal einfach andatscht. Und es sieht das aus wie neu, dann hat die Kamera nicht viel gemacht und es sieht das irgendwie grauschleierig aus oder sogar Kratzer drauf, dann sehr,
ganz,
sehr viel.
Ganz wichtig auch, das sieht man meistens hinten am Deckel, wenn da irgendwo Rost ist, auch Finger weg. Also es gibt es oft, dass die irgendwie feucht geworden sind, dann ist hier hinten Rost dran am Deckel oder an dieser Andruckplatte.
Richtig, wenn wir jetzt einmal bei der Trockplatte sind und beziehungsweise beim Deckel Lichtdichtung anschauen.
Die kann man aber
nachbessern. Die kann man nachbessern, das ist richtig, aber deswegen kann man sie ja trotzdem anschauen. Also wie gesagt, das Ding ist halt, wenn man halt davon ausgehen möchte, man möchte damit erstmal loslegen. Und man macht sie ja sowieso auf, kann man sich angucken. Wenn genau. Die Dinger aussehen wie als wie Kaugummi, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die nicht mehr dicht sind, sondern die sollten eigentlich schön aussehen wie ein schönes Beispiel, wie ein luftig leichtes Polster.
Was man dann, und nicht klebrig. Was man dann machen kann, ist, ich mache meistens dann mal eine Sekunde Belichtungszeit. Dann müsste man sehen, dass der Verschluss aufgeht, eine Sekunde aufbleibt und wieder zugeht. Und dann macht man eine ganz kurze Belichtungszeit und einfach schauen, geht der auch ganz schnell. Weil wenn der Verschluss immer gleich langsam läuft, weil er irgendwie klemmt, dann ist auch was nicht in Ordnung.
Das ist richtig, genau. Kleinen Tipp gibt es noch, wenn der so ein bisschen, also es gibt immer so ein bisschen eine Range, wenn der so ein bisschen nicht ganz zackig läuft, kann man sowas auch mit Leica-Leute, wir kennen das vielleicht, sozusagen die Kamera bearbeiten. Das heißt, man geht bei sehr, sehr hohen Belichtungszeiten drückt man einfach durch, mehrfach, relativ lange. Man wechselt dann immer ein bisschen langsamer, ein bisschen langsamer, ein bisschen langsamer, ein bisschen langsamer. Ja. Genau, dass es wieder ein bisschen gängiger wird. In der Regel funktioniert das, es sei denn, es ist so viel drin kaputt, dass es halt gar nicht mehr geht. Aber in der Regel bekommt man, ich habe eine zweiäugige 6x6 Kamera zu Hause, aber die ist so fest, wenn die länger gestanden ist. Man kriegt es wieder gangbar. Das ist, man muss es aber dann auch immer wieder machen und dann funktioniert das auch wieder.
Einfach einen halben Liter Motoröl rein, dann schmiert das wieder. Dann
ja, das. Auch das geht.
Dann unbedingt Objektiv, was natürlich jetzt nicht für die Kamera nicht so relevant ist. Man kann ja auch ein Objektiv wechseln, wenn eins nicht funktioniert, aber man kann mal schauen, ob der Fokusring läuft, ohne dass da Sand drin ist. Das merkt man sehr schnell. Wenn der klemmt oder kratzt, dann schauen, ob die Linsen verkratzt sind oder ob da Fungus, also ein bisschen Pilzbefall drin ist.
Genau, auf jeden Fall das Objektiv abmachen mal.
Abmachen, reingucken.
Und weil beim Abmachen merkt man nämlich auch, ob Spiel zwischen Kamera und Objektiv existiert. Wir haben gerade bei Kameras, die viel im Einsatz waren, wo viel gewechselt worden ist, so ein Bajonett-Nutz, ist zwar aus Metall und auch früher eigentlich gang und gäbe gewesen, aber das Metall auf Metall nutzt sich halt ab. Das ist, das sollte man auch auf dem Blick haben, sozusagen auf dem Schirm haben, weil schlicht und ergreifend einfach Lightleaks existieren können.
Genau, und mein Lieblingstest ist immer die Springblende. Also Springblende ist nicht verwandt mit irgendwelchen Springmäusen oder Kängurus. Die Springblende, die springt auch nicht umeinander, sondern die Springblende, die muss ganz schnell zuspringen, wenn, also es ist ganz einfach, die Blende ist immer offen, dass man bei hellem Display scharf stellen kann. Und wenn ich auslöse, muss aber zum Beispiel bei Blende 22, wo das Loch ganz klein ist, muss die schnell zuspringen. Und wenn die verharzt ist, dann springt die entweder langsam oder gar nicht zu. Und das kann man sehr leicht testen, ob die zu alt, kaputt oder verharzt ist. Man geht auf die kleinste Blende, das ist die größte Zahl, also hier steht 16, kann auch 22 sein. Macht die Kamera hinten auf, geht auf eine relativ langsame Belichtungszeit von vielleicht einer Viertelsekunde oder einer halben Sekunde. Jetzt gucke ich gegen das Licht hinten, also beim geöffneten Deckel durch die Kamera. Und jetzt muss die Blende zuspringen. Das heißt, ich muss, wenn ich durchgucke, muss ich ein kleines Loch sehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt was mit dem Objektiv nicht. Eventuell mit der Kamera, aber meistens sind es die Objektive, die einfach zu schwergängig sind.
Das Gute ist, ein Objektiv lässt sich relativ einfach wechseln.
Eben, dann kann man ein anderes Objektiv nehmen oder man kauft die Kamera ohne Objektiv oder so. Also das ist alles kein Problem. Das sind aber so die ersten Tests, die man machen kann. Und was ich schon mal bei der Fujika, die du vorhin in der Hand hattest, den Fehler gemacht habe, ich habe alles geprüft, ich hatte Batterien dabei, ich habe die Kamera einwandfrei. Als ich dann zu Hause war, war doch was defekt, und zwar der Blitzschuh der löst nicht aus, der ist irgendwann mal durchgeschossen worden von irgendeinem defekten Blitz. Das heißt, die Kamera, der Blitzschuh kann nicht auslösen. Und das habe ich nicht getestet. Für wen das jetzt auch noch wichtig ist, dass ein Blitz auf der Kamera ausgelöst, dann nehmt einfach auch einen Blitz mit und probiert den einfach aus. Also man weiß nie, was an den Kameras kaputt ist, prüft so viel wie möglich. Ich glaube, wir haben jetzt auch so die meisten Sachen mal so durch, oder? Fällt dir noch was ein?
Mir fällt erstmal nichts weiter ein. Eigentlich haben wir alles, also was man vor Ort
so grob.
Genau, was man vor Ort halt testen kann. Also es gibt natürlich immer noch Feinheiten.
Ja, man kann die Belichtungszeiten messen lassen und was
weiß ich. Ja, genau. Ich sage immer, ein 60stel kann man immer so ein bisschen ganz gut abschätzen. Ja,
eine Sekunde auch.
Eine Sekunde auch, genau, richtig. Wenn das erstmal funktioniert, weil das Problem ist, die schnellen Zeiten laufen in der Regel in irgendeiner Art und Weise. Das Problem ist immer bei den langsamen Zeiten, ja, weil dann Hemmwerk drin ist, die quasi das steuert und das, wenn das verharzen tut, das ist halt auf den längeren Zeiten, genau, macht sich das deutlich mehr bemerkbar, richtig, als bei kürzeren Zeiten. Richtig. Das vielleicht nochmal dazu. Und wie gesagt, es gibt dann halt noch, ne, Leitlinien und solche Geschichten, stellt man grundsätzlich dann erst fest, wenn man den ersten Film drin hat und einfach mal probiert hat. Wenn man vielleicht den ersten Film, vielleicht könnte man auch noch kurz drauf gehen, ich habe jetzt die Kamera gekauft, wir können ja mal das Beispiel der Canon AE-1 nehmen, okay, ich habe die Kamera gekauft, mach den ersten Film rein. Mein Tipp ist, einen hochempfindlichen Film, also alles, was
mal 400er würde ich
nehmen. Ja, Minimum 400, wenn nicht sogar noch, je nachdem, wenn es ein Farbfilm ist, gibt es ja auch noch ein bisschen was höherwertiges, also was höherempfindlicheres. Warum, wieso, weshalb? Ihr findet einfacher Lightleaks. Also ne, einfach mal wirklich.
Was sind Lightleaks?
Lightleaks, also was ich ja gerade schon mal angesprochen habe, ist ja, habe gesagt, wenn eventuell das Objektiv nicht ganz perfekt plan auf der Kamera liegt, können da halt von der Seite her können Licht einfallen und damit auf den Film bei Bildern.
Oder hinten
bei der Klappe. Deswegen haben wir ja gesagt, einfach da mal die Lichtdichtung anschauen. Was man halt machen kann, ist, wie gesagt, einen empfindlichen Film einlegen und mit einer sehr hellen Taschenlampe einfach mal ringsrum um die Kamera gehen, da wo halt Öffnungen überall existieren. Und das Bild quasi einmal schwarz belichten, sozusagen einfach mal mit Deckel drauf, eine lange Belichtungszeit nehmen, also eine Sekunde, was kann denn die AE-1 oder halt Bulb, dass man halt wirklich sehr lange belichtet und hat wirklich überall mal der Taschenlampe lang geht, weil dann sieht man es wirklich, also dann sieht man auch genau, wo das dann herkommt. Wenn man jetzt ein Bild damit macht und man hat irgendwo Lightleaks drauf, die man vielleicht gar nicht sieht, weil was Helles ist und sich das dann überlagert, dann fällt es einem vielleicht erst später auf und dann ist natürlich doof und so hat man halt was sehr Genaues, so als kleinen Tipp noch am Rande.
Also ich sage den Leuten immer, wenn jetzt eine Kamera ist, wo man nicht so genau weiß, wie es funktioniert, dann kauft euch mal den billigsten Film, den ihr kriegt, wenn es ein Schwarz-Weiß-Film ist mit 200 oder 400 ISO und macht einfach mal, zieht einfach mal einen Film durch und guckt, ob überhaupt was drauf ist und ob das ungefähr sein kann, was da drauf zu sehen ist. Und wenn dann die Kamera gut ist, dann würde ich, weil die sind ja auch teuer, die 800er oder so, wenn du einen Kodak 800er Film
kaufst. Kannst du einen Lomo 800 kaufen?
Achso, ja.
Kostet einen Bruchteil von solchen Geschichten. Und das reicht, also dafür reicht das halt einfach. Und da ist auch egal, wie die Farben sind, da geht es ja einfach nur
darum. Nee, da geht es nur gucken, stimmen die Belichtungszeiten, ist
genau, richtig. Genau. Man kann ja auch sich eine kleine Testreihe aufstellen, dass man halt einfach guckt, Zahlen aufschreiben, 60, 125 etc. Genau, einfach mal durchprobieren. In der Regel sollten die Bilder dann entweder heller oder dunkler werden. Wenn sie gleich aussehen, ist dann doof.
Ja, oder du machst eben immer eine Blende zu, eine Zeit weiter auf.
Genau.
Dann muss es immer gleich hell sein.
Richtig.
Aber das ist schon ein bisschen spezielles.
Das ist schon ein bisschen spezieller. Wir könnten ja mal einen Workshop machen.
Ja, Workshops bei uns natürlich. Wer sich interessiert für das Thema, wie gehe ich an analog ran und wie entwickle ich, wie mache ich Großbild, Mittelformat, Kleinbild, Schwarz-Weiß, Farbentwicklung. Wir sind beide offen für
Workshops. Wir sind offen dafür, genau.
Genau.
Genau. So, dann hätten wir dieses Thema. Genau. Noch eine Idee?
Na, im Prinzip denke ich mal, haben wir jetzt so ziemlich alles durchgesprochen und wir wollten jetzt auch niemanden erschrecken, dass zu viele Fehler auftreten können, aber es können einfach, die Kameras sind halt einfach 30, 40 Jahre alt und viele Sachen sind auch behebbar.
Das Schöne ist, man lernt dann dort durchaus. Also ich habe das selber mal gemacht, also ich habe ja auch irgendwann mal angefangen mit solchen ganz alten Kameras und einfach auch entweder in der Bucht gekauft oder halt auf dem Flohmarkt. Man lernt halt viel. Ne? Also ich sage mal, so eine Lichtdichtung wechseln, das ist keine Wissenschaft. Das geht. Kann
jeder, genau, das Fingerfertigkeit.
Ich würde gerade sagen, ein bisschen Feingefühl.
Gibt es auch YouTube-Videos ohne Ende.
Genau, drüber. Und es kostet halt nicht die Welt. Also ich meine, so eine Lichtdichtung, also
Man kann sich die fertig kaufen.
Man kann sich, also es gibt die Variante, man kauft die fertig, dann braucht man nicht selber schnippeln. Kostet keine Ahnung, so um die 20 Euro. Ne? Sowas Pi mal Daumen. Ja. Oder man schneidet sie halt wirklich selber zurecht, dann ist man, keine Ahnung, bei 5 Euro dabei. Also es sind keine immensen Ausgaben, aber es funktioniert dann einfach. Ne?
Vielleicht noch ein Tipp, bleibt beim System. Also zum Beispiel, wenn ihr vom Opa eine Praktika
zum Beispiel.
Und ihr wisst nicht genau, ob die funktioniert, dann kauft euch noch 2, 3 Objektive dafür, ist ja nicht so teuer. Und dann kauft euch doch vielleicht, wenn ihr nicht sicher seid, kauft euch irgendwie auf dem Flohmarkt nochmal eine 2. oder eine 3. Und dann habt ihr auf jeden Fall Kameras, wo ihr dann rausfinden könnt, welche geht, wo sind die Probleme, welche kann ich zur Reparatur bringen. Und dann könnt ihr auch die Objektive untereinander austauschen, also beim System bleiben. Jetzt nicht eine Nikon, eine Canon und eine Praktika kaufen, dann könnt ihr die Objektive nicht miteinander dann... Also So ein kleines System von günstigen älteren Kameras ist immer nicht schlecht, wenn man auch nicht sicher ist, ob die auch langfristig funktioniert, dann habe ich halt noch eine 2.
Oder genau, so. Richtig. Und wenn man halt im M42-Universum ist, dann ist es auch völlig egal, ob da Prost draufsteht oder Praktika oder andere Revue namhafte. Das ist dann auch egal, weil das ist halt alles miteinander kompatibel und von daher für alle ein Gewinn dann.
Genau.
So ist es.
Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Information und Unterhaltung bieten in diesem Podcast wieder mal. War diesmal ein bisschen technisch, aber das ist ja auch nicht schlimm. Letztes Mal haben wir uns ja mehr um Formate gekümmert und es kommen auch noch viele andere Themen. Also wir haben richtig ein dickes Paket von Themen und da kommt noch einiges auf euch zu. Und wenn ihr zuschaut, dann würde ich sagen, los geht's zum nächsten Flohmarkt und Kameras kaufen.
Super.
Ich bedanke mich wieder mal, Johannes, bei dir. War wieder eine tolle Folge und dann bis zum nächsten Mal hier in diesem Theater.